Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Was man sich vor Augen führen muss, wenn man an ein mögliches Kriegsszenario denkt in Europa, denn genau das, was die Ukraine jetzt erleidet, blüht uns in so einem Szenario auch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM, heute mit einem Gast, der schon ein paar Mal bei uns war. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr General Dr. Erich Fahrt.
Ja, guten Morgen, Herr Hopf.
Guten Morgen, Herr Fahrt. Sie sind 1975 in die Bundeswehr eingetreten, stiegen dort bis zum Brigadegeneral auf und waren auch schon einige Male im Militärstab der NATO tätig. Zudem waren Sie militärpolitischer Berater von Angela Merkel und sind inzwischen Unternehmensberater und Autor mehrerer Bücher. Zuletzt erschien von Ihnen Ernstfall für Deutschland, ein Handbuch gegen den Krieg. In Zusammenarbeit mit Klaus von Donani, Krieg oder Frieden, Deutschland vor der Entscheidung. Und ich denke, wenn wir uns die Medienlandschaft der letzten Wochen anschauen, dann muss man wirklich davon ausgehen, dass es Interessengruppen gibt, einflussreiche Interessengruppen. Da wage ich mich jetzt mal aus dem Fenster, die interessiert sind an einer weiteren Eskalation des Konfliktes. Meine erste Frage deshalb an Sie, Herr General, in Deutschland sowie auch in anderen europäischen Ländern häufen sich sogenannte verdächtige Drohnenfälle, obwohl noch gar nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden kann, wer oder was hinter diesen Drohnenvorfällen steckt. Scheinen sich die meisten europäischen Politiker, definitiv aber die deutschen Politiker darüber einig zu sein, dass nur der Russe dahinter stecken kann. Vor kurzem wurde vor der deutschen Presse verlautbart, dass die Russen einen Drohnenangriff auf polnische Privathäuser gestartet hätten. Wir können gerade mal die Schlagzeile hier der Süddeutschen Zeitung vorlesen. Drohnen über Polen, Putin testet die NATO. Kurze Zeit später dann folgendes. Die Berliner Zeitung schreibt, Polen räumt offiziell ein, dass die Rakete vom eigenen Flugzeug kam. Also die haben das eigene Haus, das danach zerstört wurde, beschossen. Die Polen haben das beschossen. Ich habe noch ein paar weitere Themen hier. Schlagzeilen offiziell hier von der Bild-Zeitung. Wir hatten das ja jetzt mehrmals auch nahe Norwegen. Airport musste geschlossen werden. Drei Deutsche nach Drohnenvorfall festgenommen. Das kam jetzt am Ende raus. Oder wir hatten die Situation in Litauen. Ja, da hieß es auch, da sind verdächtige Ballons aufgestiegen. Das muss der Russe sein. Jetzt die Schlagzeile des Telegraph. Lithuanian Airport shut over cigarette smuggling balloons. Also es waren Zigarettenschmuggler. Die zeigen hier auch das Bild und den Soldaten. Die haben mit Ballons größere Mengen an Zigaretten geschmuggelt. Also am ersten Mal haben wir Panik, Panik, Panik. Und dann kommt aber raus, der Russe war es doch nicht. Wie sehen Sie die Situation aktuell?
Ja, Herr Hopf, grundsätzlich ist das schwierig, bei Drohnenangriffen auf den Verursacher zu schließen. Das ist auch ähnlich wie bei Cyberangriffen. Also sehr, sehr schwer möglich. Also diese sogenannte Attribution, es sei denn, es sind Langstreckendrohnen, die man durch Radar aufgeklärt hat, wo man auch nachvollziehen kann, woher die kommen. Das ist aber hier bei diesen Aktionen, die Sie ansprechen, nicht der Fall. Also der Verursacher ist unbestimmt. Das ist so. Es sind Mutmaßungen. Mutmaßlich könnten das auch Russen gewesen sein oder russlandfreundliche Akteure, aber letztlich beweisen kann man es nicht. Dazu müsste man die Drohnenpiloten fassen und vor Gericht stellen oder wie auch immer. Und man müsste ihnen nachweisen, dass sie im staatlichen Auftrag handeln und in wessen Auftrag. Also das ist sehr schwierig. Und Spionage, Sabotage, Luftraumverletzungen gab es in Hülle und Fülle auch während des Kalten Krieges, ohne dass die Medien da, und das ist schon ein Unterschied, so hysterisch aufgeschaltet sind, wie das jetzt der Fall ist. Und viele Politiker oder einige Politiker leider machen da ja auch mit und zündeln kräftig. Also da ist ein politisches Interesse sicherlich auch da, bei dem einen oder anderen das hochzufahren. Man muss wirklich sehr aufpassen. Es ist auch nicht auszuschließen bei diesen ganzen Drohnenaktionen, dass es Effekte gibt oder von Leuten, die sich wichtig vorkommen. Sie kriegen ja die maximale Aufmerksamkeit heute, wenn sie eine Drohne aufsteigen lassen an einem Flughafen, nicht? Also man muss wirklich da sehr aufpassen. Und wir haben natürlich in diesem Szenario mit dem in Bezug auf den Krieg in der Ukraine auch das Phänomen der False Flag Operations, also die sogenannten Aktionen unter falscher Flagge. Und dafür gibt es ja leider berühmte Beispiele. Also ich denke noch zurück an den November 22, als mutmaßlich eine russische Rakete im Osten Polens einschlug. Es gab zwei Tote. Es wurde Wochen und Monate lang, auch im Zusammenhang mit Artikel 4, über einen Angriff auf NATO-Gebiet spekuliert. Und also nicht spekuliert, sondern es wurde gesagt, es waren die Russen. Nach einem Jahr hat man festgestellt, also die polnische Staatsanwaltschaft festgestellt, dass es zwar eine russische Rakete war, dass sie aber von der Ukraine aus abgeschossen wurde in den ostpolnischen Raum. Und die ukrainischen Behörden haben auch bei der polnischen Staatsanwaltschaft waren nicht sehr kooperativ, aber am Ende kam das dabei heraus. Man muss sehr aufpassen und wir haben letztlich auch eine ganz berühmte False Flag Operation, die noch immer im Raum steht, noch nicht gelöst ist, ist ja der Angriff auf die Pipelines, Gaspipelines in der Ostsee. Also immerhin sind wir so weit, dass die Bundesanwaltschaft gegen sechs ukrainische Täter ermittelt. Und mutmaßlich waren führende Stellen der Armee und der Geheimdienste involviert und mutmaßlich sogar Selenskyj und mutmaßlich hat noch eine weitere Macht damit operiert. Das sind keine Vermutungen, sondern das sind Tatsachen. Nicht? Das steht im Raum. Und solche Sachen, also so eine Aktion wie im Herbst 2022 auf die Gaspipelines, das gehört auf die politische Agenda. Auch unter Freunden muss man darüber reden. Wir sind der größte Unterstützer der Ukraine. Und dann kann es nicht sein, dass das im Grunde genommen außen vor bleibt und diese anderen Verletzungen letztlich der Souveränität in den Vordergrund treten. Ich meine, wir haben jede Menge, auch im Ostseeraum, jede Menge Aktionen auch der russischen Schattenflotte und so weiter und so fort. Aber dieses gegenseitig Austesten, das ist auch ein Phänomen, was man im Kalten Krieg hatte. Also und zwar permanent. Ne? Man reagierte nur anders darauf, nämlich vernünftiger, ausgewogener. Man hatte kein Interesse an einer Eskalation. Und das ist heute etwas anders.
Ich denke auch, Herr Fahrt, und man muss hier ja auch mal sagen, man möchte hier in Deutschland Pflegestufe 1 abschaffen, damit die alten Leute, die sich nicht mehr, und nicht nur alte, sondern Menschen, die sich nicht mehr um sich selbst kümmern müssen oder können, in ihrem eigenen Kot liegen. Die Leute sollen von 65 Rente, 68 Rente, 70 Rente, 73 Rente. Ich glaube, dass das Durchschnittsalter eines deutschen Mannes liegt irgendwo zwischen 76 und 78 Jahren. Der hätte dann danach also noch was, 3 Jahre zu leben im Durchschnitt. Und gleichzeitig schickt man Geld und Waffen an die, die wiederum versuchen, unter falscher Flagge einen Krieg mit uns gegen die Russen anzufachen. Also das muss man, die deutsche Gasinfrastruktur zerstören, faktisch zerstören. Es versuchen, dem Russe in die Schuhe zu schieben, der ja einfach nur den Gashahn zudrehen müsste, der müsste das nicht zum Explodieren bringen. Der sagt einfach, wir liefern euch kein Gas mehr. Ende. Also da muss man sich ja schon fragen, was hier aktuell passiert. Und jetzt auch noch mit denen, die ja schon eine ganze Zeit lang immer versuchen, diesen Konflikt zu eskalieren. Ich spreche hier von CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Der möchte ja jetzt den sogenannten Spannungsfall auslösen. Aufgrund der ganzen Vorkommnisse, von denen wir gerade gehört haben, dass die meisten sich aufgeklärt haben. Ich möchte hier auch noch eine weitere Schlagzeile vorlesen, weil es war ja auch am Frankfurter Flughafen, gab es diese Fälle. Drohnen sind aufgestiegen. Was ist hier los? Ganz ominös. Nun, weil am Frankfurter Flughafen eine Drohne aufgestiegen ist, droht ein Mann ein hohes Bußgeld. Der 41-jährige Hobby-Drohnenpilot ließ am frühen Freitagmorgen innerhalb der Flugverbotszone kurzzeitig eine Drohne fliegen. Zitat: Dieser habe nach aktuellen Erkenntnissen seine neu erworbene Hobby-Drohne wohlgemerkt kurz testen wollen. Also wir sehen, wenn am Ende dann wirklich rauskommt, was passiert ist, ist das komplett harmlos. Und jetzt spricht man hier vom Spannungsfall, der aufgrund von Dingen, die passiert sind, die sich aber alle aufgeklärt haben, jetzt ausgerufen werden soll. Was bedeutet das denn, wenn laut Roderich Kiesewetter der Spannungsfalle Deutschland ausgerufen wird.
Ja, ich möchte noch mal kurz ergänzen, Herr Hoff, zu diesen Drohnenvorfällen und Luftraumverletzungen. Die werden in der NATO jetzt bearbeitet und geprüft, und zwar alles. Wir haben noch nicht den Abschlussbericht, aber ich bin sehr beruhigt, dass man das systematisch abarbeitet und am Ende, und das weiß man dort schon, kann man das richtig einschätzen. Und das ist im Ergebnis dann weit weg von dieser Hysterie, die in der Öffentlichkeit oft verbreitet wird. Und man sollte jetzt auch nicht einzelne politische Forderungen von einzelnen Politikern, die über keinerlei Einfluss mehr verfügen im Apparat, aber eben gerne in den Talkshows noch gezeigt werden, auch die nicht überbewerten. Nicht? Und Spannungsfall ist schon starker Tobak. Wir haben das ja im Grundgesetz geregelt, im Artikel 80a. Und das bedeutet natürlich, dass wenn man da die Zweidrittelmehrheit auch bekäme im Bundestag, die man vielleicht hinbekommen könnte, wenn man es politisch wollte, was ich nicht hoffe, dass man dann natürlich die gesamte Notstandsgesetzgebung in Gang setzen kann. Und das hat schon dramatische Auswirkungen. Also zum Beispiel auf die Wehrpflicht, die ist dann über Nacht eingeführt. Alle Wehrfähigen bis 65 würden erfasst. Und dann gibt es auch diese Arbeitssicherungsstellungsgesetze und das Wirtschaftssicherungsgestell. Also es gibt dem Staat ungeahnte Möglichkeiten letztlich des Eingriffs auch in Freizügigkeit, Reisefreiheit. Das kann man dann alles vergessen. Also Ausreise. Genehmigung von Wehrfähigen und wie auch immer. Also schon ein ziemlich umfassendes Paket und das muss man sich gut überlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland sowas auch isoliert macht. Also wir agieren ja auch im Rahmen der NATO und wir brauchen ja für sowas dann letztlich auch Konsens in der NATO und den sehe ich in weiter Ferne. Solche Forderungen sind wirklich Einzelaktionen von Politikern, aber immerhin werden sie getätigt. Ne? Und das ist schon gefährlich auch, dass man sie so verbreitet und der Eindruck entsteht, als sei das tatsächlich eine Forderung der CDU-Fraktion. Ich habe selber jahrelang in der CDU-Bundestagsfraktion gearbeitet. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass so eine Forderung mehrheitsfähig ist dort.
Mhm. Ich meine, es ist trotzdem bedrohlich. Also ich sehe die Bedrohlichkeit des Spannungsfalles höher als das ist jetzt meine Meinung, als dass der Russe versucht, morgen in Europa einzufallen, wie von manchen immer postuliert wird. Wer sich die Reden die letzten Wochen von Wladimir Putin angehört hat, in denen er stets sagt, er hat überhaupt kein, also nicht nur er, sondern die Russische Föderation hat überhaupt gar kein Interesse daran, nach Europa reinzugehen. Halten Sie das denn aus der militärischen Perspektive überhaupt wahrscheinlich, wenn wir uns mal die Truppenstärke der NATO anschauen, was die an Panzern, an Kampfflugzeugen, an Mannstärke zur Verfügung hat und dann jetzt die Russen, die wahrscheinlich irgendwo um 1 Million Mann verloren haben, halten Sie das für realistisch, dass die sich jetzt sagen, nach einem kräftezehrenden, mehrjährigen Krieg, jetzt machen wir den Großangriff auf Europa?
Nein, Herr Hopf, das können Sie schlechterdings nicht. Also Sie haben jetzt, die Russen haben etwa 750.000 Mann im Einsatz im Donbass und haben den Donbass ja immer noch nicht komplett besetzt. Und sie arbeiten sich da jetzt ab militärisch seit 3,5 Jahren, sind zwar erfolgreich, aber sie haben nicht die Kapazität, auch nur die gesamte Ukraine zu besetzen. Das geht gar nicht, von dem Kräfteverhältnis nicht. Schauen Sie zurück in der Geschichte, die Deutschen haben 39 Polen angegriffen, und zwar den Westteil Polens, denn im Osten griff ja die Rote Armee an. Der Westteil Polens ist nur ein Bruchteil des Umfangs der Ukraine und die Deutschen haben mehr als 1,5 Millionen Soldaten eingesetzt, um das Land zu besetzen. Davon sind die Russen meilenweit entfernt. Also sie haben nicht die militärische Befähigung, einen Angriff auf die NATO. Selbst ohne US-Unterstützung ist NATO-Europa konventionell eindeutig überlegen in allen Bereichen. Die NATO hat die Schwachstelle natürlich baltische Staaten exponiert. Die sind militärisch schwer zu verteidigen im Falle eines Krieges mit Russland. Dann haben sie diese große Flanke natürlich nach Finnland, nach dem NATO-Beitritt und insgesamt natürlich eine überlange Frontlinie, also potenzielle Frontlinie von 3000 Kilometern vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer. Ja, und das ist für die NATO schon eine Challenge, diese neue Linie zu sichern, zu überwachen und so weiter und so fort. Und im Falle eines Krieges käme es vor allen Dingen darauf an, diesen zentraleuropäischen Bereich zu schützen. Also das ist dieser Bereich zwischen Ostsee und Karpaten. Das ist eigentlich der kritische Bereich. Und aus der russischen Perspektive, historisch gesehen, kamen dort auch immer die Angriffe aus dem Westen. Also bei Hitler, Napoleon, Karl der XII. Und so weiter. Und der ist für die Russen natürlich auch sehr neuralgisch. Und für uns natürlich auch eine ganz kritische Region. Also unterm Strich kann man sagen, das militärische Kräftedispositiv ist einfach nicht da. Und dann kommt dazu, dass es auch nicht die politische Absicht ist, der Russen anzugreifen, die NATO als Ganzes anzugreifen. Und das ist auch, wenn man die zusammenfassende Bewertung der amerikanischen Nachrichtendienste nimmt, die Beurteilung der USA. Und das ist für mich maßgebend. Und deswegen bin ich da auch tiefenentspannt. Also zu diesem Angriff auf Europa wird es nicht kommen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass diese Zwischenfälle, die sich ja häufen, na, dass es, dass nicht aus diesen eine Eigendynamik sich entwickelt, die dann am Ende plötzlich landen wir im Krieg, weil diese Kriegshysterie auch im Westen und dieses irrationale Reagieren auf das und diese Nichtbereitschaft, mit den Russen letztlich in einen politischen Dialog zu treten, der Europäer. Das ist brandgefährlich und Gott sei Dank haben wir die USA, muss ich wirklich sagen, und die neue Regierung Trump meint es immer noch ernst, dass man diesen Krieg nicht will mit Russland in Europa. Aber man muss auch da aufpassen, dass wir die Amerikaner nicht weiter ärgern und dass ein amerikanischer Präsident nicht irgendwann sagt, also ihr Europäer, wenn ihr unbedingt wollt, dann macht's halt. Wir liefern euch die Waffen, die zahlt ihr natürlich und dann seht zu, wie ihr die Kurve kriegt. Und das ist gefährlich und dazu kommt, dass wir diese drei europäischen Führungsmächte im Moment, also London, Paris und Berlin, sind schwache Regierungen. Also man muss eben, das ist auch gefährlich. Der Starmer zum Beispiel, der hat die schlechtesten Umfragewerte als Premier, die es je gab.
Absolut.
Und Macron, Frankreich, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und auch die deutsche Regierung, ja, sie ist stabil noch, aber sie ist eben auch, wenn man in die Umfragen schaut, nicht mehrheitsfähig langfristig gesehen. Und deswegen, das ist für mich so ein bisschen ein innenpolitisch getriggerter Grund, weshalb die Backen so voll nehmen, was Russland anbelangt, weil natürlich so ein Krieg-in-Sicht-Szenario und wenn man das aufbaut, die russische Bedrohung lenkt von den ganzen anderen Themen ab, die viel wichtiger sind, die Hausaufgaben zu machen im eigenen Land. Sie haben ja einige Themen davon angesprochen und das ist eine gefährliche Mischung und da muss man hoffen, dass wir einfach politisch klug und besonnen mit diesem Thema umgehen. Die NATO hat das übrigens immer gemacht in ihrer Geschichte. Also es gab ja auch Krisen im Kalten Krieg, handfeste Krisen kurz vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Also denken Sie in den 50er Jahren an den Überfall der Russen auf Ungarn, das Niederschlagen der Freiheitsbewegung dort, dann die Kuba-Krise, dann Tschechen-Krise, nicht? 68, ne? Da sind 500.000 Soldaten des Warschauer Pakts da reinmarschiert und haben den Prager Frühling niedergeschlagen und so weiter. Wir haben immer besonnen reagiert und die NATO-Strategie in den letzten 75 Jahren war richtig, immer auf diese Kombination zu setzen von militärischer Stärke und Befähigung und da haben wir Europäer auch Nachholbedarf, vor allen Dingen die Deutschen, aber dann auf Dialog, Interessenausgleich mit Russland, früher Sowjetunion. Und diese zweite Säule, die fehlt im Moment. Und die Europäer sind dazu nicht willens und in der Lage, diesen politischen Dialog mit Moskau wieder aufzuheben. Aber ich bin froh, dass die Amerikaner da anders unterwegs sind.
Herr Fahrt, Sie waren ja lange auch Berater von Angela Merkel und Angela Merkel ist jetzt jüngst wieder in die Medien gekommen und das ist für mich interessant. Ich würde gerne mal Ihre Meinung dazu hören. Sie hat ja in einem Interview vor ein paar Tagen in Ungarn bekannt gegeben, dass ihrer Meinung nach Polen und die baltischen Länder eine Mitschuld am Ukraine-Krieg hätten. Und jetzt mal von der Bewertung dessen abgesehen, ich finde das doch schon recht erstaunlich. Frau Merkel hat ja auch innenpolitisch, was die Masseneinwanderung und das ganze Thema rund um Wir schaffen das, hat sie doch sich nicht viele Freunde gemacht in Deutschland. Das wird aber nicht so sehr kritisiert. Also sie ist ja die Bundeskanzlerin von Deutschland gewesen. Dann sollte man ja auch aufs eigene Land achten. Da ist mehr oder weniger, ja, hat sie gemacht. Aber jetzt plötzlich, wo sie sich negativ zu diesem Konflikt äußert, wird sie, das ist meine Beobachtung, massiv angegriffen. Ja, das ist quasi jetzt, wo sie nicht wohlwollend spricht über Länder, mit denen wir verbündet sind, sondern diese kritisiert und denen eine Mitschuld gibt, wird sie gestern von Welt massiv angegriffen. Unterschiedliche Zeitungen reden jetzt darüber. Wie schätzen Sie denn diese ganze Situation ein?
Naja, also ich muss sagen, Angela Merkel hat, was Russland anbelangt, alles richtig gemacht. Ich war mit ihr 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest dabei, als sie verhindert hat, dass man die Ukraine jetzt und Georgien vorschnell in die NATO aufnimmt und damals den Membership Action Plan initiiert. Da war sie sehr weitsichtig. Sie wusste damals schon, das ist die dunkelrote Linie der Russen und das würde Krieg bedeuten. Im Falle der Georgiens ging das ja auch letztlich im August 2008 sofort los. Und wir haben letztlich war das richtig und sie hat versucht, mit den Minsk-Vereinbarungen auch diesen Weg in den Krieg letztlich zu verhindern, zu stoppen, versucht, eine politische Lösung zu finden. Und ich war natürlich damals schon raus aus dem Kanzleramt, aber ich bin sicher, dass sie eben auch dieses Format gesucht hat, Gesprächsformat gesucht hat mit Polen und den baltischen Staaten und Frankreich. Also wir hatten ja immer dieses Weimarer Dreieck, also Paris, Berlin, Warschau und ich war da auch politisch in meiner Zeit im Kanzleramt sehr aktiv in diesem Kontext und ich schließe das nicht aus, dass sie das ernsthaft versucht hat, in dieses Format zu etablieren, um halt den Krieg zu verhindern, weil sie wusste, es geht Richtung Krieg. Nicht? Und Schuld an diesem Krieg, das gehört zur Vorgeschichte, ist diese NATO-Erweiterung um die Ukraine. Das ist genau der Punkt. Seit 20 Jahren ist das klar, dass die Russen das nicht wollen. Das ist der Grund dieses Krieges. Nicht Neoimperialismus der Russen oder die Lust, Nachbarländer zu überfallen, sondern einfach aus dieser Situation heraus die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Und damit verbunden natürlich auch das Stationieren westlicher Waffensysteme und das Integrieren der Ukraine in das westliche Bündnis. Ich habe amerikanische Freunde zu Hause, ich habe denen das so erklärt, also stellt euch vor, Mexiko würde auf die Idee kommen, der Eurasischen Union von Putin beizutreten und würde mit den Russen anfangen, am Rio Grande Übungen zu machen und im Golf von Mexiko auch und was weiß ich. Was würdet ihr wohl machen? Und da war natürlich sofort die Reaktion, wir würden sofort einmarschieren und reinen Tisch machen. Was die Amerikaner natürlich auch in Dutzenden von Regime-Change-Operationen nicht nur in Lateinamerika vorexerziert haben in den letzten Jahrzehnten. Also das ist im Grunde genommen, darum geht es. Und das kann man nur politisch lösen. Und da ist Putin auch knallhart und da muss er knallhart sein. So ähnlich wie Kennedy 62 auch. Er konnte strategisch nicht zulassen, dass die Russen militärisch Fuß fassen auf Kuba. Er hätte dafür in einen Krieg gehen müssen. Und genau so ist es mit Putin. Er kann nicht zulassen letztlich, dass ihm dieser Zugang zur Krim, zur Schwarzmeerregion verwehrt wird und die Kontrolle, auch politische Kontrolle dieses Nachbarlandes. Das ist für mich ganz klar, glasklar. Das wird ziemlich verschleiert in der Debatte, aber darum geht es. Und wenn wir da nicht bereit sind, auf dieses Sicherheitsbedürfnis der Russen endlich einzugehen, dann kriegen wir Krieg und dann kriegen wir Krieg in Europa. Und das Gefährliche ist, dass die Amerikaner im Grundsatz zwei Optionen haben. Trump will Frieden, das ist immer noch so, also die Trump-Administration will es so, aber er kann auch zu dem Ergebnis kommen, Krieg, why not? Der ist 6000 Kilometer weit entfernt von USA, selbst ein Nuklearkrieg in Europa. Er hat für politische, militärische und wirtschaftliche Vorteile für die USA. Selbst Großbritannien ist da nicht so im Fokus wie Deutschland. Wir sind das Aufmarschgebiet der NATO, die logistische Drehscheibe und wir sind dann vom ersten Tag an drin. Und deswegen müssen wir eine andere Politik machen, bezogen auf Moskau. Ich bin aber ein Stück weit froh, dass die Entscheidungen über Krieg und Frieden nicht in Brüssel und nicht in Berlin fallen, sondern in Washington und Moskau. Und die Amerikaner wollen im Moment keinen Krieg Und die Russen erst recht nicht. Kein Krieg. Und das lässt mich hoffen. Nur das. Aber was die Europäer da machen in der Zwischenzeit, auch unsere Strategie der seit 3,5 Jahren nur der Waffenlieferungen, ohne dass man das ergänzt mit Gesprächen und dem Versuch, wie man aus dem Krieg rauskommt, ist komplett gescheitert. Und wir machen diesen Kurs immer noch weiter. Und das ist brandgefährlich, denn daraus kann eine Dynamik entstehen, die wir nicht wollen. Und dann sind wir über Nacht in diesem von einigen Politikern schon geforderten Spannungsfall und dann rutschen wir in den Verteidigungsfall. Und nach diesem Krieg werden wir Deutschland nicht wiedererkennen. Das ist ziemlich klar von dem Szenario, in das wir reingehen. Und das können wir vernünftigerweise nicht wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anders rangehen, politisch. Das kann man nur politisch lösen. Dass wir aufrüsten müssen in Teilbereichen, ist richtig. Dass wir Deutschland die Bundeswehr endlich einsatzbereit werden muss in der Landes- und Bündnisverteidigung, ist auch richtig. Dass wir über die Wehrpflicht wieder nachdenken, auch, aber wir brauchen dafür kein Feindbild, keine Erziehung zum Hass, keine entmenschlichende Sprache und keine hysterische Reaktion Russland bezogen. Das ist komplett fehl am Platz. Wenn das deutsche Medien machen, ist das in Ordnung, aber Politik sollte sich damit eigentlich nicht begnügen.
Herr General, kommen wir doch gerade mal zum Thema Rüstung. Sie sprechen ja von der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Das Verteidigungsministerium hat für mehrere Milliarden Euro über 100 Panzer bestellt und die dazugehörige Munition. Wie sinnvoll ist eine solche Investition eigentlich im Zeitalter des modernen Krieges, wo sich gerade in den letzten Jahren auf den Schlachtfeldern in der Ukraine einiges getan hat, wo man sich hundertefach die Videos anschauen kann, wo Drohnen runtergehen auf einen Panzer. Also die Drohne kostet nachher 2, 3, 4.000 Dollar, der Panzer kostet 2, 3, 4 Millionen und die Drohne zerstört reihenweise die Panzer. Macht das Sinn, noch auf alte Waffengattungen zurückzugreifen, während es schon viel innovativere Systeme gibt?
Ja, die Drohnentechnologie hat sich im Ukraine-Krieg bewahrheitet, ist schon hat schon die Kriegführung der Zukunft komplett verändert. Und darauf muss man sicherlich eingehen. Also trotzdem bleiben Panzer wichtig und gepanzerte Fahrzeuge auch. Also man muss am Ende sehen, dass man einen Waffenmix hat. Und die Drohnen gehören absolut dazu. Also bezogen auf unsere Panzerbrigaden in Litauen, die wir jetzt aufstellen wollen, ohne Drohnenabwehr und Drohnenangriffskomponente, ja, kann man das vergessen. Also nur eine Panzerbrigade reicht da nicht. Also ich glaube, das ist aber auch im Prinzip erkannt. Man muss nur bei diesen Panzeraufträgen auch sehen, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Panzertruppe fast auf eine Größenordnung geschrieben haben. Die hat mir neulich der Schweizer Generalstabschef hat mir gesagt, die Schweiz hatte vor kurzem noch mehr Kampfpanzer als Deutschland. Nicht? Da sind wir fast auf der Nulllinie gelandet. Roundabout haben wir jetzt 300 und das reicht bei Weitem natürlich nicht aus. Wir haben auch aus den Beständen der Bundeswehr 18 Kampfpanzer Leopard 2, also die modernsten Systeme, den Ukrainern gegeben und bis heute nicht ersetzt. Und da ist schon Nachholbedarf. Aber Sie haben vollkommen recht, die Drohnentechnologie hat das Gefechtsfeld komplett verändert und das sehen wir in der Ukraine und das ist auch so ausgewertet worden und da muss man gucken, dass wir da in dem Bereich Kampfdrohnen einfach sind wir bei weitem nicht State of the Art, weil wir in Deutschland auch eine jahrelange Debatte hatten über diese Einführung von Drohnen, ja oder nein, dürfen die bewaffnet sein, nicht? Das war eine typisch deutsche, sinnlose, über Jahre führende Debatte, die uns da also viel Zeit genommen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Herr General, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, Trump und die US-Regierung sind nach wie vor am Frieden mit Russland interessiert. Inwiefern kann man das dann bewerten, dass Trump jetzt offiziell über seine Plattform Truth Social mehrmals als auch in Reden gesagt hat, ja, er liefert jetzt Tomahawk-Raketen an die Ukraine. Er möchte zwar wissen, für was die eingesetzt werden und wie tief die in russisches Territorium wirken können, also von der Distanz her. Ist das jetzt Verhandlungstaktik, um noch mehr Druck auszuüben, damit die Russen einlenken zu Friedensverhandlungen? Oder geht es hier um eine weitere, ich würde sagen, massive Eskalierung des Konfliktes?
Ach, es geht um beides. Also der amerikanische Präsident zeigt den Russen, dass er gewisse Waffensysteme im Arsenal haben, die ungemütlich werden könnten für Russland. Das ist das eine. Und er zeigt den Europäern, auch, dass sie eigenverantwortlich agieren müssen. Also er hat ganz deutlich gesagt, er liefert nicht an die Ukraine, sondern an die europäischen Bündnispartner und lässt sich diese Systeme auch bezahlen. Und die können das der Ukraine geben, wenn sie denn wollen. Aber er möchte schon wissen vorher, wie die Ukraine die einsetzt. Ich finde doch, das ist eine richtige Erziehung letztlich zur Eigenverantwortlichkeit. Denn wenn europäische Staatslenker darüber nachdenken, was das bedeuten würde für sie, die Verantwortung zu übernehmen, so ein System an die Ukraine zu liefern, dann kommen sie zum Ergebnis, lass das lieber sein. Und ich glaube, die haben diese Lektionen schon gelernt. Also ich denke, konstruktiver wäre es aus der europäischen Sicht. Wir haben jetzt zwei wichtige politische Zeitfenster. Das ist jetzt, wir haben die Midterm-Elections im nächsten Jahr, im nächsten Herbst in den USA und dann die Präsidentschaftswahlen 28 im November. Und wir haben Trump an der Regierung und er hat ja die Ambition, den Friedensnobelpreis zu kriegen. Und das sollten wir nutzen als Europäer, ihn da einzuspannen und dass wir uns da einfach mit den Amerikanern zusammen was einfallen lassen, wie man aus diesem Krieg rauskommt einfach und wie man dann in eine Nachkriegsszenario geht, wo einerseits die russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt sind, aber auch die der Ukrainer und dann, dass wir dann langsam anfangen, dieses Land auch wieder aufzubauen. Das ist eine Riesenbaustelle, denn das wird ja im Moment im Grunde genommen wirklich zerstört. Und eigentlich faktisch ist es schon aufgeteilt zwischen die Ukraine, zwischen den USA und Russland. Die Russen haben den Osten, das wollten sie immer. Und die Amerikaner haben durch ihre Wirtschaftsabkommen letztlich die Westukraine wirtschaftlich im Griff und profitieren auch davon. Und das ist alles schon passiert. Ne? Und deswegen sollten wir nicht das Interesse haben, diesen Krieg weiterzuführen, sondern einfach nach Wegen zu suchen, mit der neuen amerikanischen Administration in den angesprochenen Zeitfenstern aus diesem Krieg herauszukommen. Das ist besser, als diese alte Strategie zu fahren, Waffen, Waffen, Waffen für die Ukrainer. Die ist komplett gescheitert. Also, und langsam muss man das doch verstehen.
Herr General, meine letzte Frage an Sie und die ist jetzt ganz aktuell, was die Nachrichtenlage angeht. Wir haben ja in den letzten 3 Wochen gesehen, dass die Ukrainer und auch bei uns wieder, sagen wir mal, die Couch-Generäle aus so dem Hobby-Spektrum gejubelt haben über die Siege und über die Schläge, die die Ukraine gegen die Energieinfrastruktur der Russen geführt hat. Ölraffinerien, die angegriffen worden sind, die gebrannt haben, die teilweise jetzt Wochen oder Monate Ausfall haben. Und jetzt kam es ja, das ist in der letzten und der vorletzten Nacht, zu sehr starken Schlägen gegen die Gasinfrastruktur der Ukraine von russischer Seite aus. Denn Putin hat ja gesagt, wenn ihr so weitermacht, werden wir, bevor der Winter bei euch in der Ukraine kommt, einen komplett Blackout verursachen. Das wäre ja, wenn ich das richtig verstehe, auch für die Europäer an sich der Super-GAU. Weil wenn der Strom ausgeht und es sind ja jetzt, ich meine aktuell, wenn ich mir das hier anschaue, aktuell 4 Oblaste, also heute Nacht, ein Gebiet so groß wie halb Deutschland, das jetzt ohne Strom ist. Ist das jetzt eine wirkliche Gefahr, auch für Europa?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Szenario, Herr Hopf, was man sich vor Augen führen muss, wenn man an ein mögliches Kriegsszenario denkt in Europa. Denn genau das, was die Ukraine jetzt erleidet, blüht uns in so einem Szenario auch, weil wir als Aufmarschgebiet, natürlich die logistische Drehscheibe der NATO. Wir sind kein Frontstaat mehr, aber durch Deutschland läuft halt der gesamte Aufmarsch und der Nachschub letztlich für die NATO im Falle eines Krieges mit Russland. Und dann sind die russischen Maßnahmen werden auch so sein, ähnlich wie das ukrainische Hinterland jetzt. Und das ist das Gefährliche. Und wir hatten ja Stromausfall neulich in Berlin und auch im Saarland. Und daran kann man schon absehen, wenn in so einer Industriegesellschaft wie Deutschland nur der Strom abgeschaltet wird, ist Der Ofen aus, auf Deutsch gesagt. Wir brauchen keine ballistischen Raketen mehr dann, sondern dann sind wir am Ende. Dann können wir, das hat so dramatische Folgen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das mal analysiert. Da bin ich sehr dankbar dafür. Der zeigt eigentlich, dass wir absolut alles tun sollten, einen möglichen europäischen Krieg zu verhindern. Nicht zu jedem Preis, ne, sondern dass wir eigentlich militärisch gesehen nur vor Krieg abschrecken können in Deutschland. Wir können in Deutschland keinen Krieg führen. Das geht einfach nicht. Die Amerikaner sind da in einer besseren Position. Die führen ihre Kriege irgendwo, aber nicht im eigenen Land. Und aus der britischen Perspektive ist es auch anders, aber nicht aus der deutschen Perspektive. Das ist genau der Punkt. Und wenn die Russen jetzt die Stromversorgung ausschalten, dann, wenn sie das können in der Westukraine, dann können sie letztlich, dann ist dieses Land nicht überlebensfähig auf Dauer. Und erst recht nicht vor dem einbrechenden Winter. Und das sind Szenarien, das sollte man sich gut vor Augen führen. Die Ukrainer schlagen natürlich zurück, auch mit Schlägen im russischen Hinterland, und haben da auch spektakuläre Erfolge, die sie auch brauchen, weil sie an der Frontlinie selber, darüber gibt es ja kaum noch euphorische Meldungen in den westlichen Medien im Gegensatz zu früher, weil da natürlich die Russen auf dem Vormarsch sind. Nicht schnell, aber der Raumgewinn ist eindeutig. Und das lenkt auch dann diese spektakulären Schläge ab von der desolaten militärischen Situation der Ukrainer. Und dann natürlich auch im personellen Bereich ist die ukrainische Armee einfach kaum in der Lage, da mitzuhalten mit den Russen. Also mal abgesehen davon, dass sich Hunderttausende von wehrfähigen Ukrainern nach Europa abgesetzt haben. Viele Hunderttausende von denen leben in Deutschland, machen hier Kriegsdienstverweigerung, kriegen Bürgergeld und denken nicht daran zurück. Ich verurteile das nicht, aber ich finde es dann schräg, wenn man über die Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine nachdenkt, in so einem Szenario. Also es passt irgendwo nicht zusammen. Ich kann nur unter dem Strich sagen, die Fortsetzung der Waffenlieferungen aus deutscher Sicht ist zwar ehrenwert, aber ist unsinnig. Es gibt keine militärische Lösung, die positiv wäre für die Ukraine, schon seit langem nicht mehr. Deswegen müssen wir sehen, wie wir aus diesem sinnlosen Krieg rauskommen.
Absolut. Und damit kann ich ja auch jedem dieses Buch aktuell nur empfehlen: Krieg oder Frieden, Deutschland vor der Entscheidung mit Herrn Dr. Fahrt und Klaus von Donani. Herr General, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Orb.